keine Kompromisse. Wann gehen wir normalerweise Kompromisse mit der Sünde ein? Ich spreche nicht von Kompromissen zwischeneinander. Wir müssen untereinander oft Kompromisse eingehen. Aber wann sind die Momente, wo man Kompromisse mit der Sünde eingeht? Das sind meistens die Momente, wo man denkt, naja, ich bin auswegslos. Ich bin der Einzige in dieser einzigartigen Situation, also ist der einzige Ausweg, dass ich jetzt sündige. Mein Ehepartner war gestern voll unfreundlich zu mir. Ich bin auswegslos, ich muss heute auf ihn schmollen. Ich werde heute mit ihm kein freundliches Wort reden. Oder die Kinder waren heute ungehorsam, als wir sie ins Auto gepackt haben. Es war auswegslos. Ich musste zornig sein. Oder mein Arbeitgeber, der bezahlt mir zu wenig, mein Arbeitsplatz ist nicht so, wie es sein sollte und eigentlich sollte ich schon längst den Firmenwagen bekommen. Also kann ich während der Arbeitszeit gucken, ob YouTube ein Ende hat. Oder Gott hat mir so viel weggenommen. Er hat meinen liebsten Mann, meinen Sohn, meine Tochter mir weggenommen. Also darf ich zornig auf ihm sein? Also darf ich ihn ablehnen und sagen, nee, du bist ein böser Gott. Das sind meistens die Momente, wo wir Kompromisse eingehen, wo wir in Leid und Herausforderung sind, gefühltes Leid manchmal auch nur, es ist manchmal nicht echtes Leid, und wir uns entscheiden, gegen Gott zu sündigen. Und ich möchte mit euch heute Jesaja 7, Vers 1 bis 6 anschauen. Ihr dürft es gerne aufschlagen. Und was wir heute machen werden, wir werden in das Jahr 730 vor Christus nach Jerusalem fliegen. Also wir teleportieren uns nach Jerusalem mit der Zeitmaschine ins Jahr 730 vor Christus. Und dort werden wir das Volk Juda sehen. Und dem Volk geht's gerade gar nicht gut. Und dann werden wir auch hören, was Gott ihnen heute zu sagen hat. Und die Botschaft von damals ist auch heute sehr relevant. Wir sehen in Jesaja, Kapitel 7, kommt nach Kapitel 6. In Kapitel 6 ist der König Usia gestorben. Und Jesaja wird in Kapitel 6 berufen und kriegt diese Botschaft zu dem Volk, zu gehen und eine harte Botschaft zu predigen. Vor allem eine Botschaft, dass das Volk auch zerstört werden wird. Und Kapitel 7 treffen wir auf den König Ahas, der ein böser König ist. Und man kann sozusagen das Kapitel so zusammenfassen, dass Gott zu Ahas sagt, mein Plan mit dem Sohn Davids, also dem Messias, ist felsenfest. Darum dürft ihr keine Kompromisse mit Assyrien eingehen. Und das ist auch die Botschaft an uns. Christus sagt zu uns, oder Gott sagt zu uns, mein Plan mit Christus ist felsenfest, darum dürft ihr keine Kompromisse eingehen. Und damit wir den Text ein bisschen besser verstehen, müssen wir feststellen, dass wir in einem prophetischen Buch sind. Also wir sind gerade nicht in einer Erzählung, wo eine Geschichte einfach erzählt wird. Wir sind auch nicht im Lehrbrief von Paulus, wo er sagt, wie wir wandeln sollen angesichts dessen, was Christus für uns getan hat, sondern wir sind eine Prophetie. Und meistens, wenn ihr eine Prophetie hört, denkt ihr, naja, das sind Vorhersagen für die Zukunft. Also Propheten sagen, was morgen passieren wird oder in 2000 Jahren passieren wird. Aber das ist gar nicht so sehr der Gedanke in der Prophetie. Bei der Prophetie geht's, dass Gott zu uns spricht, auch über die Zukunft, weil es ist meistens, was uns wichtig ist, was in der Vergangenheit ist, schon fix, aber was in der Zukunft passieren wird, das ist, wo unsere Sorgen und Nöte sind. Deswegen spricht Gott auch viel über die Zukunft. Aber Prophetie in ihrem Kern ist eigentlich eine Ermutigung für die Treuen, dass sie in ihren schwierigen Situationen ausharren, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufgeben. Und es ist gleicherweise immer auch ein Tadel für die Untreuen. Vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr mal versucht habt, Jesaja, Jeremia und Hesekiel zu lesen, gibt es da ziemlich lange Passagen darüber, über Tyrus und welche Könige auch immer, dass Gott Zerstörung über sie bringen wird. Also es ist immer auch ein Teil von Prophetie, dass es ein Tadel für die Untreuen, für die Sündigen sind. Und Prophetie muss uns immer herausfordern. Prophetie hat den Zweck, uns aus unserem Schlaf herauszuholen. Manchmal sind wir so sehr daran gewohnt, ja, Gott liebt mich und ja, ich darf nicht sündigen, aber wir denken eigentlich nur an unsere Situation, an mein Leid, wie schwer es mir geht und wir vergessen Gottes große Perspektive. Also Prophetie hat immer auch den Ziel, unsere Gefühlslosigkeit zu überkommen und uns große, aber eigentlich bekannte Wahrheiten neu zu präsentieren. Und so möchte ich, dass wir Jesaja 7 als Prophetie heute lesen, als ein Aufruf, keine Kompromisse einzugehen. Und Gott wird uns heute zwei Motivationen geben, keine Kompromisse einzugehen. Die erste Motivation, die wir finden werden, ist in den Versen 1 bis 12. Und dort ruft Gott uns auf, ihm zu vertrauen, weil alles andere vergeht. Wir sollen keine Kompromisse mit der Sünde eingehen, weil alle Sachen, auf die wir unsere Hoffnung setzen werden, die sind vergänglich im Anbesicht dessen, was Gott tun kann. Und so ist der Aufruf, geh keine Kompromisse ein, sondern vertraue Gott. Und so möchte ich, dass wir in den Text hineinsteigen. Und ich möchte euch besonders beim ersten Teil bitten, euch anzuschnallen, weil es wird ein echt schwerer Text. Ganz viele Namen, ganz viele Städte, ganz viele Orte, die euch voll verwirrend sind. Als ich das erste Mal gelesen habe, ging es mir genauso wie euch, deswegen habe ich so ein bisschen Mitgefühl mit euch. Und ich will euch vorwarnen, es wird ein bisschen schwerer werden, aber es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, bis wir zum Höhepunkt, Vers 14 kommen, wo es um Immanuel geht, über den wir gerade gesungen haben. Aber bis dahin müssen wir verstehen, was die Geschichte eigentlich ist. Eine Prophetie kann man nicht verstehen, wenn man einfach nur Vers 14 liest und ja, eine Jungfrau wird schwanger werden und den Sohn gebären, sondern wir müssen verstehen, in welchem Kontext das geschrieben wird. Und so möchte ich euch ermutigen, anzuschnallen. Vielleicht braucht ihr Traubenzucker oder irgendetwas noch ganz schnell hinterher, damit wir gleich den Text studieren. Und es wird richtig spannend, also ich verspreche euch, es ist zwar schwer, aber auch richtig spannend. Und lass uns hineinsteigen. Jesaja Kapitel 7, die ersten beiden Verse. Dort heißt es: Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun im Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es sind wirklich viele Namen, viele schwierige Namen. Also lasst uns die Personen anschauen. Die erste Person, die uns hier vorgestellt wird, das ist der König Ahas. Er war ein Sohn Jotams, ein Sohn Usias und er war König von Juda. Und er war König in Jerusalem. Also Juda war das Südreich und Jerusalem war die Hauptstadt davon. Also vielleicht auf einer Karte ein bisschen deutlich zu zeigen. Juda, das ist der untere violette Bereich. Ihr erinnert euch an die Kinderstunde. Salomo hatte einen Sohn, der Gott nicht gehorsam sein wollte und nicht auf die älteren Ratgeber gehört hat. Und es war auch eine Folge von Ungehorsam vom Salomo, dass das ganze Vereinigte Königreich sich in zwei Teile aufgeteilt hat. Also, so hatten wir das Nordreich, das ist das Grüne. Ich kann nicht markieren. Also es war das Nordreich, das war Israel und wir hatten das Südreich, das war Juda. Also ihr seht schon, oben Norden, unten Südreich, deswegen nennen wir das so. Juda, da war die Hauptstadt Jerusalem und in Israel war die Hauptstadt zu dem Zeitpunkt Samaria. Das heißt, uns wird jetzt der König Ahas vorgestellt, der König im Südreich war in Juda. Okay. Das ist die erste Person, die wir uns vorgestellt wird. Dann werden uns zwei weitere Personen vorgestellt. Das ist Rezin, der König von Aram, und Pekach, der König von Israel. Rezin war der König von Aram, oder vielleicht ist euch heute bekannt, eher unter dem Namen Syrien. Also er war der König von Syrien oder die Aramäer. Das war das Volk da. Und Pekach, das war der König von Israel. Also das Nordreich. Und sie verbünden sich zum Krieg gegen Jerusalem. So vielleicht nochmal eingezeichnet. Also Ahas ist unten, das ist unser König, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und er hat zwei Feinde. Also König von Israel, dem Pekach, und Rezin, den König von Syrien oder Aram. Und da stellt sich die große Frage, aber ja, warum? Warum kämpft jetzt eigentlich Pekka gegen Ahas? Naja, die waren immer ein bisschen verfeindet. Aber warum macht auch Syrien damit? Also, die haben doch gar kein Pferd hier im Rennen mit dabei. Warum sollten sie sich jetzt da einmischen und gegen Ahas kämpfen? Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen rauszoomen. Und ich zoome in der Karte ein bisschen raus. Unten seht ihr, hier, das waren unsere drei Könige hier. Und dann gab es noch einen viel, viel, viel größeren König, nämlich den König von Assyrien. Und der hat so einen coolen Namen, Tiglath-Pileser. Das war gerade das größte Königreich. Und ihr seht sozusagen das grüne Bereich hier. Das war das Königreich von Assyrien. Und sie waren wirklich eine mächtige, starke Kraft zur damaligen Zeit, die immer mehr expandiert ist. Also sie haben hier oben Kämpfe geführt und sie wollten unbedingt auch nach Ägypten. Und wer steht auf dem Weg nach Ägypten? Natürlich Juda und Israel und Syrien. Und also haben sozusagen der grüne und der rote König, also König von Israel und König von Aram, sich gesagt, so, wir müssen uns zusammenschließen gegen Assyrien. Also wenn die kommen, dann bleibt von uns nichts mehr übrig. Und dann schicken sie zum König Juda, Ahas, und sagen, komm, mach mit. Und der so, ich mach nicht mit. Was machen also der König Pekach und der König Rezin? Sie greifen Juda an. Also vielleicht raucht ihr euch der Kopf, ja, Politik ist immer so. Also man versteht nicht, wieso, wer wann angreift und wer mit wem ist und wer gegen wen. Aber das ist gerade die Lage. Und die wird wichtig sein, um zu verstehen, worum es geht. Also, jetzt kurz zusammengefasst, der König von Juda, dem Südreich, wird angegriffen vom Nordreich und von Syrien, weil er einen Bund mit Assyrien eingehen wollte. Und jetzt lesen wir in Vers 2, als nun im Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer, das heißt Rezin, der König von Syrien, hat sich in Ephraim, das ist Israel, niedergelassen, also Ephraim und Israel werden hier austauschbar verwendet, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Wart ihr mal so schon richtig, wir haben einen schönen Wind draußen und gesehen, wie die Bäume so, also so bebten dann die Juden im Südreich. Warum? Weil eine riesige Invasion stand bevor. Und Invasion damals war sozusagen einzelne feste Städte wie Jerusalem waren gut befestigt, man konnte nicht hineingehen. Aber viele, die auf dem Land lebten oder in kleineren Städten nicht befestigt waren, die wurden meistens mitgeschwemmt. Also das heißt, sie wurden einfach eingenommen, die Frauen und die Kinder wurden verschleppt, die Männer wurden getötet. Also eine schwere Zeit steht dem Volk Juda bevor, weil Israel und Syrien gegen sie kämpfen. Und es ist verständlich, dass sie wirklich, dass die Knie sehr weich werden und alles bei ihnen zittert und sie eine große Angst haben. Und jetzt kommt unser Prophet Jesaja ins Spiel, bekommt von Gott eine Botschaft, die er zu dem Volk bringen soll. Die lesen wir in Vers 3. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Also Jesaja soll zu Ahas gehen und ihn ermutigen. Und der Ort, das obere Ende der Wasserleitung, ist ganz wichtig. Mit Hiskia wird es noch viel mehr eine Rolle spielen, aber hier geht er hin, um sich den Ort anzuschauen, weil das war eine wichtige zentrale Stelle, wenn sie sozusagen belagert werden. Also es ist einerseits, weil Wasserzufuhr sehr wichtig und andererseits war es auch ein Ort, wo man drüber angegriffen werden konnte. Das heißt, Ahas, der macht sich alle Pläne, wie kann er diese Invasion, diese Belagerung überstehen, und Jesaja soll zu ihm kommen und zu ihm etwas sagen. Schaut mal in Vers 4 dafür. Und sprich zu ihm, hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Jesaja soll zu ihm kommen und sagen, hab keine Angst vor denen. Also diese Kerze, die seht ihr, die brennt noch. Und die hat noch einiges zu brennen. Man erkennt das, da ist noch ziemlich hoch und es wird noch eine Weile gehen, bis sie runtergebrannt ist. Und Jesaja soll zu dem König von Juda sagen, naja, der König von Israel und der König von Syrien, die sind schon vollkommen abgebrannt und es raucht nur noch. Da ist nichts mehr, also es ist Ihr kennt, wenn man eine Kerze auspustet, dann kommt so ein bisschen mehr Rauch und das war's. Die können dir nichts antun. Die sind nur noch eine kurze Zeit hier. Und danach werden sie selbst vernichtet werden. Das ist die Botschaft von Gott an Ahas. Und dann lesen wir weiter. Vers 5 und 6. Und weil der Aramäer, also der König von Syrien, Rezin, Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, also dem Nordreich, die sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabels zum König einsetzen. Warum gibt Gott diese Botschaft, dass Ahas keine Angst haben sollte? Wegen dieser Aussage von den Aramäern und von den Israeliten. Sie wollten Gott das Plan selbst angreifen. Nicht nur Ahas. Der war ein böser König. Der hat es verdient, vernichtet zu werden. Was Gott hier sagt, ist, sie wollen meinen Plan angreifen. Dann schaut mal ihre Worte. Wir wollen Juda hinaufziehen und dort einen anderen König einsetzen. Und in Juda war Jerusalem, also die Nachkommenschaft Davids. Und Gott hat dem David versprochen, dass eines Tages der Messias auf seinem Thron sitzen wird. Das heißt, der Angriff von Israel und von Syrien war gar nicht nur eine politische Sache, sondern ein geistlicher Krieg, der hier geführt wurde. Sie wollten sozusagen den Messias verhindern, dass der Messias überhaupt kommen würde. Und dann Vers 7 ist ganz wichtig, sagt, deshalb spricht Gott der Herr, weil sie meinen Plan vernichten wollen, sagt er, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Es ist nicht so, weil Ahas so ein guter König war und es verdient hat, dass Gott ihn beschützt, sondern weil Gottes Plan viel größer war als der König Ahas, der Gott nicht gehorsam war. Und dann lesen wir folgende Worte. In Vers 8 und 9. Ein bisschen kompliziert, aber eigentlich sind sie ganz einfach. Dort heißt es, denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, so dass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Also, was Gott damit sagen will, der König von Aram, der wird der König von Aram bleiben und nicht der König über Juda. Die Hauptstadt wird weiter Damaskus bleiben und er wird weiter dort König sein. Ephraim wird auch in Ephraim bleiben, also Israel. Samaria wird die Hauptstadt bleiben und sie werden euch nicht erobern. Also so grob zusammengefasst, was der Vers aussagt. Und dann ist da wichtig die 65 Jahre. In 65 Jahren wird das Volk Israel in der Gefangenschaft schon weggeführt sein und ein nachfolgender König wird ausländische Siedler in das Land hinschicken und sie werden das Land ganz übernehmen. Das heißt, von dem Volk Israel wird nichts mehr übrig sein. Das ist die Zeit, wo wir uns befinden. Juda wird noch eine Weile länger überleben, aber Israel wird zerstreut werden und es wird kein Ephraim mehr geben. Und diese Prophezeiung endet mit einer Warnung. Dort heißt es, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Und das sind ganz wichtige Worte. Gott hat dir versprochen, dass der Krieg nicht gelingen wird. Also Gott wird seinen Plan ausführen. Aber das persönliche Bestehen von Ahas, von allen Juden zu dem damaligen Zeitpunkt, hing von ihrem persönlichen Glauben ab. Gott würde sich einen Überrest bewahren. Gott würde sich seinen Plan ausführen mit dem Volk Juda. Aber von dir hängt es ab, ob du mit gesegnet wirst oder mit zerstört wirst. Er sagt, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss kein Bestand haben. Und wie reagiert Ahas darauf? Wir sehen nichts davon. Also wir sehen keine Reaktion von Ahas. Wir sehen nicht, ob er etwas antwortet oder nicht. Und so spricht Gott weiter zu ihm. In Vers 10 bis 12. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, dein Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Und das sind erstaunliche Worte. Gott bietet dem Ahas ein Zeichen an. Also meistens in der Bibel ist es so, dass er Menschen nach dem Zeichen fragen. Ihr kennt die Geschichte von Gideon, der hat einen großen Auftrag, aber er ist auch ein großer Angsthase, also fragt er nach einem Zeichen. Und Gott gibt ihm die Zeichen, um ihn einfach darin zu ermutigen. Es ist nicht so, das ist ein Vorbild für uns, das ist, dass wir nach Zeichen fragen sollen. Aber hier ist es Gott, der es anbietet. Und er sagt, Ahas, vertrau mir. Ich werde meinen Plan ausführen. Wie soll ich es dir beweisen, dass ich es wirklich tun werde? Was für ein Zeichen wünschst du dir? Das ist die Frage an euch. Was für ein Zeichen würde ich euch wünschen? Für manche Kinder wäre das ein Wunder, wenn sie am gleichen Tag ins Schwimmbad und ins Bällebad gehen könnten. Für uns wäre es vielleicht ein Wunder, wenn, ich weiß nicht, auf einen T-Rex reiten dürften oder, weiß nicht, ob Gott eine Begegnung schenkt oder dies oder jenes. Ich weiß nicht, was du dir wünschen würdest, was Gott dir für ein Zeichen gibt, dass Gott wirklich sein Volk lieb hat, dass sein Versprechen wirklich wahr ist. Und Gott sagt ihm, bitte, was du willst, ob es in der Tiefe und in der Höhe ist. Also wirklich alles. Du darfst wirklich alles haben. Und was sagt Ahas? Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Er sagt, nee, nee, Gott, ich brauche kein Zeichen von dir. Ich will dich ja nicht versuchen. Ja, in der Bibel gibt es die Sünde, Gott zu versuchen, dass man zu Gott sagt, Gott, ich glaube dir erst, wenn du mir ein Zeichen gibst. Also es ist Gott zu versuchen. Beweis mir deine Macht und dann werde ich vertrauen. Aber hier ist es Gott, der das Zeichen anbietet. Und Ahas ist hier in diesem Fall ein Heuchler. Ein religiöser Heuchler, der mit der Bibel kommt, um seinen eigenen Unglauben zu rechtfertigen. Wahrscheinlich will er vor der religiösen Elite auch noch gut dastehen und mit seiner Bibelkenntnis trumpfen und sagen, hey, guck mal, wie gottesfürchtig ich bin. Ich will den Herrn ja nicht versuchen, ich brauche kein Zeichen von ihm. Aber was ist der Grund, warum er kein Zeichen will? Der Grund, warum er hier so heuchlerisch redet, ist, weil er Gott gar nicht vertrauen will. Er will nicht sein Vertrauen auf Gott setzen. Er hat ja nämlich schon sein Vertrauen auf den Tiglat-Pileser gesetzt. Das ist eine große Hoffnung. Der König von Assyrien, er wird ihn vor diesen beiden Königen beschützen, die die Invasion starten. Da ist seine große Hoffnung. Wenn er nur zur Hilfe kommen würde, dann braucht er Gottes Verheißung gar nicht. Warum braucht er Gottes Verheißung, dass da irgendwas passieren will? Er glaubt ja Gott gar nicht. Und ich denke mir das gerade gar nicht aus. Das steht nämlich tatsächlich in der Bibel. Und wenn ihr in die Schlachte habt, gibt es bei Kapitel 7 so eine Parallelstelle, also unter der Überschrift steht 2. Könige 16. Es lohnt sich immer, diese Parallelstellen nachzuschlagen, weil die erklären uns ein bisschen von der Geschichte. Und ich lese euch ein bisschen später ein paar Verse vor. 2. Könige 16, Vers 7 bis 8. Dort heißt es, Ahas, also unser König, aber sandte Boten zu Tiglat-Pileser, diesem großen, gewaltigen König, der dabei ist, die ganze Welt zu erobern, dem König von Assyrien und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Was unsere Situation? König von Aram und König von Israel, die wollen Juda einnehmen. Und er sagt, komm, rette mich. Und was macht Ahas? Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand, und sandte es dem König von Assyrien als ein Geschenk. Das ist, warum er kein Zeichen wollte. Er wollte einfach Gott nicht vertrauen. Und er war bereit, sogar das Tempelgold wegzuschenken, nur damit der König von Assyrien errettet. Okay, lange Geschichte. Was lernen wir daraus? Zwei Lektionen. Die erste Lektion, die wir daraus lernen, ist, dass Unglück unseren Glauben prüft. Ich meine, von euch hier, wenn ich euch fragen würde, an wen glaubt ihr oder worauf vertraut ihr, würden wahrscheinlich ein Großteil von euch sagen, ja, an Gott. Manche würden vielleicht sagen, naja, an niemand. Ich glaube an niemand. Ich glaube vielleicht höchstens an mich selbst. Und das ist tatsächlich aber auch vielleicht so eine Frage, die wir uns nicht tagtäglich stellen, oder? Niemand hat heute sich gefragt, ja, wem vertraue ich eigentlich, als er die Milch ins Müsli füllte? Das ist so, wir machen uns keine Gedanken darüber, in guten Situationen. Aber in Zeiten des Unglücks, da werden wir herausgefordert. Da stellt sich die Frage, auf wen vertraue ich eigentlich? Worauf vertraue ich? Wenn Unglück kommt, dann stellt sich die Frage, wem vertraue ich? Gott oder Menschen? Ahas Glaube wurde in dieser Situation geprüft. Und es hat sich herausgestellt, dass er nicht Gott vertrauen wollte, sondern auf Menschen vertrauen wollte. Und wisst ihr, Gott schenkt Unglück oft in unser Leben, um zu zeigen, worauf wir wirklich vertrauen. Nicht, dass er es nicht weiß, worauf wir vertrauen. Gott weiß unser Herzen ganz genau. Sondern uns zu zeigen, wo unser Glaube drauf basiert ist. Normalerweise ist es ganz leicht zu sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber wenn das Leid dann kommt, wenn die Herausforderung dann kommt, dann zeigt sich, auf wen du wirklich glaubst. Aber in diesen Situationen zeigt sich auch, worauf wir vertrauen. Manchmal können wir sagen, ja, ich glaube an Gott, aber eigentlich glauben wir an unsere eigene Vorstellung von Gott und nicht seinen Verheißungen. Manchmal schenkt Gott uns Krankheit und dann haben wir so die Vorstellung von Gott, na, wenn Gott mich lieb hat, dann muss er mich doch immer gesund machen. Aber das ist gar nicht der Gott der Bibel. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott uns immer glücklich und gesund und zufrieden machen wird mit allen Dingen. In der Bibel steht, dass wir zufrieden sein können, auch in Unglück. Dass wir glücklich sein können, auch in Krankheit. Dass wir freudig sein können, in Leid. Nicht, dass Gott diese Sachen vor uns wegnehmen wird, sondern dass er uns darin glücklich machen wird. Und da stellt sich, worauf vertraue ich denn wirklich? Die zweite Lehre, die wir rausziehen können, ist, dass Gott demütigen Unglauben hasst. Und das Wort demütig ist in Anführungsstrichen, weil Ahas hat so eine Demut vorgetäuscht, gesagt, Gott, nee, weißt du, ich will von dir nichts erbitten, ich will dich ja nicht versuchen. Wir Menschen, wir sind heute genauso noch dazu geneigt. Ich meine, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ist es oft so, wenn jemand irgendwas anbietet und wir sagen so, nee, ist okay, ich schaff das schon selber, deutet darauf hin, dass wir denken, naja, eigentlich bin ich gut genug. Ich brauche jetzt keine Hilfe von der Person. Und das, was wir auch mit Gott machen. Wenn Gott Hilfe anbietet und wir sagen, nee, Gott, weißt du, ich bin so demütig, ich muss nicht dein Versprechen in Anspruch nehmen. Gott sagt, ich will euch alle Sünden vergeben, wenn ihr an mich glaubt. Und die Menschen sagen, ach, weißt du, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich gläubig genug bin, dass Gott mir die Sünden vergibt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich will einfach demütig sein. Ich will mir nicht zu viel von Gott herausfordern und ihn in Anspruch nehmen. Wisst ihr, das ist demütiger Unglaube. Das ist kein Glaube. Das ist ein Glaube an sich selbst. Wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas anbietet, dann ist es Unglaube, wenn wir es nicht annehmen. Wenn Gott sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen, dann ist es demütiger Unglaube, wenn wir sagen, ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei mir. Ich will ja Gott nicht versuchen. Und so möchte ich dir eine Anwendung mitgeben. Kenne Gott und sein Versprechen. Kenne Gott und sein Versprechen. Weil das wird dich in Unglück, wie in Krieg, in Krankheit, im Tod von geliebten Menschen, es wird dich durchführen. Und ganz wichtig, kenne auch Gottes Versprechen. Wenn du eine falsche Vorstellung von Gott hast und dann zum Heilungsgottesdienst gehst in der Hoffnung, da wird für mich gebetet werden und ich werde geheilt werden, und dann kommst du raus und ist nichts passiert, das kann dich echt zusammenbrechen lassen. Aber das ist auch etwas, was Gott uns gar nicht versprochen hat. Lass uns Gott und seine Versprechen kennen. Was hat Gott uns nun eigentlich versprochen? Wer ist Gott wirklich? Damit wir nicht Kompromisse eingehen, wenn Leid, wenn Not kommt. So wie Ahas. Die Invasion kam hervor und er ging Kompromisse ein. Er schickte das Gold des Tempels weg und sagte, Assyrien, beschütze mich, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und dann kommen wir zur zweiten Motivation. und fast zur größeren Motivation entgegen einen Kompromiss mit der Sünde. Und das ist in den Versen 13 bis 16. Vertraue Gott, weil sein Sohn besteht. Vertraue Gott, weil sein Sohn besteht. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass wir nicht auf diese Dinge der Welt vertrauen sollen. Ahas hat sein Vertrauen auf Assyrien gesetzt, während Gott ihm ein Versprechen gegeben hat, gesagt, ich bin der, dich durchtragen wird. All die Dinge in der Welt sind vergänglich. Ich werde dich durchtragen. Und das zweite Versprechen ist, dass Gott uns gibt, indem er uns seinen Sohn präsentiert. Und lass uns dafür die Verse 13 bis 14 lesen. Dort heißt es, darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja antwortet auf diesen demütigen Unglauben von Ahas mit Gottes Verheißung und spricht hier, zu wem spricht er hier? Spricht er hier nur zum Ahas? Schaut mal Vers 13, darauf sprach Jesaja, höre doch Haus Ahas. Steht das da? Nein, da steht Haus David. Er spricht hier tatsächlich nicht zum Ahas. Es ist nicht nur das Zeichen für Ahas, sondern für das ganze Haus David. Und Haus David bedeutet so viel wie die Familie Davids oder die Nachkommenschaft Davids. Und ja, König Ahas war einer von den Nachkommen Davids. Und er sagt zu ihm, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsstet ihr auch meinen Gott ermüden? Im Sinne von, ihr macht nicht nur Stress bei den Leuten, sondern ihr wollt Gott nicht glauben und macht Gott dadurch müde in gewissem Sinne, dass ihr ihm nicht glaubt. Und dann Vers 14, gibt ein Zeichen diesem Haus Ahas. Und es wird ein Zeichen sein, etwas ganz Besonderes. Und schaut mal auf das Wort, siehe, in Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Also es ist etwas hier, was ganz Besonderes, wo wir hingucken müssen. Wo wir hingucken müssen und erstaunen müssen. Etwas, was ganz Besonderes wird passieren. Und dort heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass manche sagen, na ja, das Wort Jungfrau, das kann man auch mit junge Frau übersetzen. Es muss nicht unbedingt sein, dass hier eine Jungfrau wirklich ist, die noch nie einen Mann erkannt hatte, sondern einfach eine junge Frau wird einen Sohn bekommen. Das Problem ist, dass diese Sicht nicht richtig ist. Interessanterweise, 200 Jahre vor der Geburt Christi, haben sich die Juden zusammengesetzt und eine Übersetzung von dem Alten Testament, das auf Hebräisch geschrieben worden ist, ins Griechische gemacht. Also sie haben sich zusammengesetzt und das ganze Alte Testament übersetzt. Also jüdische Gelehrte haben aus Hebräisch ins Griechische übersetzt. Warum? Weil die meisten Leute damals, also Juden auch, die in der Zerstreuung waren, eher Griechisch kannten. Also es war sozusagen die Alltagssprache, die die meisten konnten. Und wenn man in diese Übersetzung, man nennt sie die Septuaginta, hineinschaut, ist erstaunlich, wie sie das Wort übersetzt haben. Sie haben es nicht mit junge Frau übersetzt, sondern tatsächlich mit dem Fachbegriff Jungfrau. Das heißt, die Juden 200 Jahre vor der Geburt Jesu, wo sie keinen Grund hatten, das anzuzweifeln, dass da wirklich Jungfrau steht, hatten schon mit Jungfrau übersetzt. Und das Wort, das hier verwendet wird, wird nicht häufig in der Bibel verwendet. Und in jedem Kontext, wo das Wort verwendet wird, gibt es nichts, was darauf hindeuten würde, dass es keine Jungfrau ist. Es gibt andere Worte, die manchmal mit Jungfrau übersetzt werden, aber auch manchmal etwas anderes bedeuten. Aber hier, dieses Wort ist tatsächlich das passende Wort für Jungfrau. Und schaut mal, es ist nicht nur irgendeine Jungfrau. Da steht ein bestimmter Artikel davor. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Eine ganz besondere Jungfrau wird schwanger werden. Und wir wissen, dass es Maria sein wird. Und dann heißt es weiter, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Man könnte denken, naja, es geht hier nur um Geschlecht. Es wird nicht eine Tochter, sondern ein Sohn sein. Aber wenn wir das Buch Jesaja lesen, so wie Jesaja uns das Buch gegeben hat, dann stellen wir fest, dass das Wort etwas ganz Besonderes ist. Wenn ein Sohn verheißen wird, dann müssen wir an Jesaja 9 denken. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. In Jesaja wird immer wieder ein Sohn verheißen, der ein Sohn Davids ist. Und hier wird er als der Messias beschrieben, der herrschen wird, der gut herrschen wird, der perfekt herrschen wird, der die Erfüllung dessen ist, was Gott dem David verheißen hat. Der gute Messias. Und Messias wird im Neuen Testament übersetzt mit Christus. Und Jesaja 11, genauso geht's weiter. Und es wird ein Zweig hervorbrechen aus dem Stumpf Isais. Und wer war Isai? Der Vater von David. Hier geht's wieder, ein Zweig wird hervorsprechen, ein Sohn wird dem Sohn Isais geboren. Und dann, Jesaja 11, könnt ihr gerne zu Hause lesen, beschreibt das Friedensreich, wie Gott alles verheißen wird, erfüllen wird, was er verheißen hat. Also dieser Sohn in Jesaja 7 ist nicht nur irgendein Sohn, sondern ist der Sohn Gottes, der Messias, der Christus, der versprochen wurde in 1. Mose 3 schon. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und du stellst dir die Frage, naja, warum heißt denn nicht Immanuel Christus, sondern warum ist Jesus Christus und nicht Immanuel Christus? Wenn verheißen wird, dass man ihm den Namen Immanuel geben wird, warum heißt er denn nicht Immanuel? Das kommt daher, dass wir ein bisschen anders über Namen denken als in der Bibel. Bei uns ist Name meistens Paul Walger, damit man weiß, dass es nicht der Paul Ring ist, sondern Paul Walger, also als eine Identifikation, wer ich bin. Aber Namen der Bibel sind einfach nicht nur zur Identifikation, sondern beschreiben den Charakter der Person. Es geht hier, dass man ihn Immanuel nennt, dass man beschreibt, wie sein Wesen sein wird. Wie er sein wird. Und das Wort Immanuel bedeutet so viel wie Gott mit uns. Ihr habt bestimmt schon viele Namen gehört, die mit L enden. Daniel, Immanuel, Samuel. Und das letzte Wörtchen EL in diesem Namen steht für Gott. Also deswegen ist es, Immanuel bedeutet so vieles wie fast so ein Satzname. Gott ist mit uns. Und nicht nur ich habe die Bibelstelle so verstanden, sondern der inspirierte Matthäus schreibt uns im Neuen Testament folgende Worte. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also das ist der Engel, der zu Maria spricht. Und dann Vers 22. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten, Jesaja, was wir gerade gelesen, geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen geben, und er übersetzt es für uns, weil wir nicht kein Hebräisch können, das heißt Gott mit uns. Also das Neue Testament versteht diese Worte aus Jesaja genauso, dass sie auf Jesus hindeuten. Man könnte sich aber die Frage stellen, ja, lesen wir aber Jesaja 7 wirklich richtig? Hat das Neue Testament da auch recht? Wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dass es schon 160 nach Christus, dass es Diskussionen darüber gibt. Justin der Märtyrer argumentiert auch schon an einem Brief an einen Juden, dass Jesaja 7 sich um Jesus und die Jungfrauengeburt handelt. Das heißt, das Thema war damals schon ein heißes Eisen, dass viel darüber diskutiert wurde. Weil es gibt manche, die sagen, naja, bei Immanuel, das geht nicht um Immanuel, sondern um einen Sohn von Jesaja oder einen Sohn von Ahas, den Hiskia. Und manche meinen, dass es auch doppelt erfüllt wird. Also damals wurde ein Sohn geboren und heute wird, also zur Zeit Jesu wurde es nochmal erfüllt. Sowas wie eine doppelte Erfüllung. Und das Argument, das sie verwenden, ist dafür, sind die Verse 15 bis 16. Lass uns sie also mal anschauen. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Ganz wichtig, Reihenfolge. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Wenn man diese Verse liest, naja, sagt man, ja, ist doch offensichtlich. Immanuel musste zur Zeit von Ahas geboren werden, damit das sich erfüllen kann. Also es ist nicht eine Prophezeiung, die auf Jesus deutet. Das Neue Testament hat hier irgendwas hineingelesen, eine Prophezeiung, die gar nicht auf Jesus hindeutet. Nein, das stimmt nicht. Lass uns mal diesen Vers anschauen, weil beim ersten Lesen, denke ich, verstehen, also habe ich ihn falsch verstanden. Zuerst heißt es, dass er Dickmilch und Wildhonig essen sollte. Dickmilch ist also Milch, die geronnen ist, so Kefir-mäßig vielleicht, kennen wir, oder Joghurt-mäßig, also irgendwas, ich weiß nicht wie genau das bei den aussah, aber so geronnene Milch, die man besser trinken kann. Und Wildhonig soll seine Diät sein. Man könnte denken, naja, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Dickmilch und Wildhonig, das ist doch eine echt gute Diät. Also davon könnte man leben. Der Punkt dabei ist hier, es ist im Kontext, wenn von Dickmilch und Wildhonig gesprochen wird, wird von einer Zeit des Elends gesprochen. Schaut mal in Vers 21 und 22, im selben Kapitel, wo Gott das verheißt, dass Leid kommen wird, heißt es in Vers 21 und 22. An jedem Tag wird es geschehen, dass ein Mann nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten kann. Und es wird geschehen, sie werden so viel Milch essen, sie werden so viel Milch geben, dass er Dickmilch essen kann, denn Dickmilch und Wildhonig wird jeder übrig gebliebene im Land essen. Es geht hierum, dass das Land verwüstet sein wird. Die Agrarwirtschaft wird am Ende sein. Das Einzige, was noch geben wird, wären noch die Kühe und die Ziegen und die Schafe, die man hat und den Wildhonig, den man findet. Also Dickmilch und Wildhonig ist jetzt keine super Diät, also ist auch etwas Leckeres, aber eigentlich ein gut ausgebautes, ein Land, dem es wirtschaftlich gut geht, wird in der Bibel eher von Weizen, Öl und Wein gesprochen, das sie haben. Hier ist sozusagen eine sehr eingeschränkte Diät. Du hast kein Land, das bebaut wird, du hast keine Agrarwirtschaft, die Wirtschaft ist kaputt. Und so lesen wir auch das Wort der übrig gebliebenen Land. Das heißt, es spricht von einer Zeit, wo das Land zerstört sein wird. Wo das Land nicht mehr auf diesem hohen Stand ist, wie es davor war. Das heißt, der Sohn wird zu einer Zeit geboren werden, wo es dem Land wirtschaftlich gar nicht gut geht. Und dann lesen wir, Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Die Frage ist, naja, warum ist das jetzt wichtig? Ist das jetzt eine Zeitangabe, wann die Zerstörung stattfinden wird? Ich denke nicht. Ich denke, worum es hier geht, ist, dass es eine Prophezeiung auf Jesus ist, dass von ihm gesprochen wird. Er wird hineingeboren in einer Zeit, wo es dem Land Israel gar nicht gut geht. Sie sind unter römischer Fremdherrschaft und sie sind wirklich arm und unterdrückt. Und er wird trotzdem das Gute tun. Im Gegenteil zu Ahas. Ahas hat in Zeiten der Schwierigkeiten das Böse erwählt und das Gute verworfen. Christus aber wird das Böse verwerfen und das Gute erwählen. Es ist nicht so, dass er gegen seine Sünde kämpfen muss, weil Jesus ist sündlos, aber Jesus wird alle richtigen Entscheidungen treffen. Er wird der sündlose Sohn Gottes sein. Und dann kommen wir zu Vers 16 und da ist eine Begründung. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Also Vers 16 ist nicht das Zeichen selbst, sondern ein Grund, warum Jesus in eine Zeit hineingeboren wird, wo es dem Land wirtschaftlich schlecht geht. Und zwar, bevor er, Jesus, überhaupt geboren wird und erwachsen wird, wird schon das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Also Gott wird das Land Israel und das Land Syrien auch zerstören. Und dann wird irgendwann später die Immanuel kommen. Und es ist eine kleine Weile dazwischen, fast 700 Jahre, bis Jesus Christus kommen wird, nach dieser Verheißung. Aber das ist, worum es in diesen Zeichen geht. Jetzt ganz kurz zusammengefasst, ich weiß, meine Zeit fliegt davon. Also, der Abschnitt so zusammengefasst mit meinen Worten. Gott wird ein Zeichen geben, eine Jungfrau wird einen Sohn bekommen. Das wird der Beweis davon sein, dass Gott mit uns ist. Und der Sohn wird gute Entscheidungen treffen, trotz schwerer Umstände, denn er wird in ein verwüstetes Land hineingeboren. Das ist, worum es geht. Vielleicht fragst du dich, naja, aber irgendwie ist das komisch, ein Zeichen für Ahas zu geben, das sich 700 Jahre in der Zukunft erfüllen wird. Warum gibt Gott so ein Zeichen, dass ja er es gar nicht miterleben wird? Das ist doch gar kein Zeichen. Ich denke, es ist wichtig, uns so wieder zu erinnern. Es ist nicht nur ein Zeichen für Ahas. Es ist ein Zeichen für das Haus David. Ein Zeichen für die Zukunft, für das Haus Davids. Das Zeichen ist für den gläubigen Überrest in Juda und Israel. Wenn sie den Propheten Jesaja lesen würden, das sollte ihre ganze Hoffnung ausmachen. Das ist, warum sie wissen, dass Gott sie nicht aufgeben wird. Gott wird seinen Plan mit Israel nicht aufgeben, weil er dem Haus David einen Sohn versprochen hat, der von einer Jungfrau geboren wird. Und dieser wird der Messias sein. Gott verspricht dir, ich werde euch nicht aufgeben. Und das wird das Zeichen sein, warum ihr mir heute und jetzt vertrauen könnt. Und jetzt die Frage für uns, naja, Jesus ist schon gekommen. Warum sollte das für uns eine Ermutigung sein? Ich denke, die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass Gottes Sohn unsere Sicherheit ist. Gott könnte uns auf 1000 Weisen bestätigen, dass wir ihm vertrauen dürfen. 1000 Beweise könnte Gott uns geben, dass er uns wirklich lieb hat. Einer der schönsten davon ist aber Jesus Christus, sein Sohn. Die Juden damals, zur Zeit von Ahas, durften vertrauen, dass Gott seinen Plan ausführen wird, dass Gott sie lieb hat, weil er versprochen hat, dass sein Sohn kommen wird. Sie wüssten, das Haus David wird bis zu dem Zeitpunkt bestehen bleiben, bis Jesus geboren wird. Und wir dürfen ebenso darauf vertrauen, weil Jesus Christus noch zurückkommen wird. Egal wie schwierig die Umstände um uns herum sein sollen, egal wie herausfordernd die Nöte sind, können wir sicher sein, Gott wird uns nicht aufgeben. So wie Paulus es in Römer 8 sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott liebt seinen Sohn über alles. Und seine Liebe zu uns hat Gott in seinem Sohn bewiesen. Schaut mal, es ist die Liebe Gottes zu uns, die uns nicht scheiden kann von nichts, nichts, wirklich nichts. Wo ist sie? Sie ist in Christus, Jesus. Nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden, von der Liebe Gottes scheiden, wenn Christus unser Herr ist. Gott hat einen Plan mit seinem Sohn und er möchte ihm die Gläubigen als ein Geschenk geben, dass sie zu ihm gehören werden, ihn für alle Ewigkeiten verherrlichen werden. Und deswegen können wir uns sicher sein, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Keine Krankheit, kein Tod, kein Krieg, keine Sorge. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. So herausfordernd es ist, dürfen wir sicher sein. Jesus kommt wieder. Wir sind sein Geschenk. Und Gott wird uns bis dahin bewahren. Er wird uns durch allen Leid durchführen. Und so möchte ich dich ermutigen, schau auf Immanuel. Wenn du vielleicht heute herausgefordert bist, auf deiner Schwester im Glauben zornig zu sein, vertrau nicht auf deinen Wunsch, dass Rache sich gut anfühlt. Vertrau auf den Weg von Jesus. Es wird der beste Weg sein, wenn du den Weg von Jesus gehst. So sehr es in diesem Moment sich auch falsch anfühlt und du denkst, nee, eigentlich müsste ich mich jetzt rächen. Tu es nicht. Wenn du heute bereit bist, deine Ehe wegzuschmeißen, dann vertrau nicht dem Internet, das dir weismachen will, dass dein Ehepartner nur ein Narzissist ist und dass du ohne ihn glücklich sein wirst. Das ist eine Lüge. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wird Gott alles so führen, dass es dir zum Besten ist. Vertraue auf den Gott, der sich die Ehe ausgedacht hast. Und wenn heute dich die Krankheit zu überwältigen scheint, vertraue nicht dieser falschen Vorstellung, dass man nur gesunde Menschen glücklich sein kann. Das ist eine Lüge. Vertraue auf Immanuel, auf Gott mit uns. Wenn Gott mit uns ist, wie könnten diese Umstände uns schaden? Wenn wir zu Christus gehören, wie kann Gott zulassen, dass wir, also in diese Herausforderung zerstört werden? Diese Herausforderungen sind nicht zu unserer Zerstörung, sondern zu unserem Wachstum. So will ich dich ermutigen, schau auf Immanuel. Und so haben wir gesehen, dass Gott uns zwei Gründe gibt, keine Kompromisse mit der Sünde einzugehen. So herausfordernd die Situationen auch sind, wir dürfen Gott vertrauen, weil alles andere vergeht. Egal, worauf du deine Hoffnung setzt, es wird vergehen. Und wir dürfen Gott vertrauen, weil sein Sohn besteht. Wenn wir in Christus sind, sind wir am sichersten, am schönsten, am herrlichsten Ort, wo es nur sein kann. Egal, wie heftig die Stürme und die Winde um dich herum sind. In Christus ist der Ort, an dem du sein willst. Weil Gott seinen Sohn am meisten lieb hat. Und er wird der König sein, der über die ganze Erde herrschen wird und sich verherrlichen wird. Amen. Lasst uns Gott noch um Gnade bitten, dass wir das in der Woche ausleben. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Ich bete noch mit uns. Oh Herr Jesus, ich danke dir für diese Weihnachtszeit. Danke, dass du es so geführt hast, dass wir immer wieder Weihnachten feiern, auch die Adventszeit, wo wir uns darüber nachdenken, wie Israel darauf gewartet hast, dass auf dein erstes Kommen und wie wir heute warten auf dein zweites Kommen. Danke dir, Herr, dass du Wartezeiten uns eingeplant hast. Danke, dass wir hoffen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, für diese Woche, Herr, dass wir keine Kompromisse eingehen mit der Sünde, Herr, sondern dass wir auf dich vertrauen. Dass dein Weg der bessere Weg ist, Herr, dass wir nicht uns durch Sünde aus unserer Not hinaus schleichen können und irgendeine Abkürzung nehmen können, sondern dass deine Wege die guten Wege sind. Herr, bitte gib uns diese Gnade, das zu sehen, gib uns die Gnade des Glaubens, dass wir darauf wirklich vertrauen, denn du wirst darin verherrlicht werden. Danke dir, Herr, dass du die Verheißung erfüllt hast mit dem Immanuel. Danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, damit er für unsere Sünden stirbt. Und danke dir, Herr, dass er wiederkommt und das Reich bringen wird, auf das wir uns hoffen, das Friedensreich, wo es keine Tränen mehr geben wird, Herr. Dir sei die Ehre dafür. Amen.